Ja, hoffet auf ihn und seid für ihn bereit. Jesus kommt. Halleluja. Das ist das, was wir gerade eben gesungen haben. Warum ich das wiederhole, werdet ihr am Ende der Predigt feststellen. Okay, es ist dritter Advent, das ist schön, ich freue mich. Ich freue mich über jeden, der da ist. Ich freue mich, dass ich hier vorne stehen darf und euch ein paar kleine Gedanken weitergeben darf zum Advent. Beziehungsweise über meine Predigtreihe zur Urgeschichte, das heißt zum ersten Buch Mose, Kapitel 1 bis Kapitel 11, da bin ich ja jetzt schon ein Dreivierteljahr bald dran. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das so lange dauert. Ich mache mir da vorher keinen Plan, das und das und das. Ich habe auch mal gedacht, ja, das ist eine schöne Sache und manche Kapitel, die kann man so überspringen vielleicht auch, so wie das heutige, was ich heute lesen möchte. Da, aber als ich dann gelesen habe, dann dachte ich, ja, ist eigentlich doch ganz wichtig und auch ganz gut und passt auch ganz gut. Ja. Also ich werde etwas zu Advent sagen und ich werde in meiner Predigtreihe weitermachen. Und zum Advent sage ich nur etwas ganz zum Schluss. In den letzten beiden... Entschuldigung. Irgendwie was... Hängt da schief. Dankeschön. Also in den letzten zwei Predigten ging es ja um kein schönes Thema. Da ging es dann um Kapitel 4 im ersten Buch Mose und Kapitel 4, das ist, das ist diese schreckliche Geschichte, also diese wirklich, also mich bewegt die immer wieder, wenn ich die lese. Und weil ich auch schon Fliesensammler bin, da gibt es ziemlich häufig dieses Motiv, habe ich festgestellt, dankeschön. Wahrscheinlich, weil man früher schon gemerkt hat, es ist ein wichtiges Thema, das ist die Geschichte von dem Kain erschlägt den Abel. Der eine erschlägt den anderen. Gerade die ersten Menschen auf der Welt, die ersten Kinder der Welt, die erschlagen schon einander. Nicht die lieben einander, die sind füreinander da oder die teilen miteinander und beglückwünschen einander und machen Dinge miteinander, sondern gerade zum Anfang fängt es schon an hier, der eine schlägt den anderen tot. Das ist eine fürchterliche Geschichte und alles, was daraus entstanden ist, weiter entstanden ist, das ist in Kapitel 4 beschrieben, bis hin dann zu diesem Mann, der dann sich zwei Frauen genommen hat. Lamech hieß der. Was das ist, gerade zum Anfang schon fängt er so an und dann zum Schluss heißt es dann von dem Lamech, dass er sich noch göttliche Dinge aneignet und sagt, also ich habe das Recht über das Leben und nicht nur über Auge um Auge, nee, noch viel, viel mehr. Wenn mir einer eine Beule schlägt, den werde ich und seine Nachkommen und alle werde ich ausrotten. Was ist das? Das ist eine Linie, ist das? Und warum sage ich das nochmal? Es ist immer falsch, nur so einen einzelnen Vers sich rauszunehmen aus dem Bibeltext oder aus dem ganzen Zusammenhang und dann da stundenlang drüber zu philosophieren. Und man muss als Wichtigstes erstmal den gesamten Überbau erkennen. Und worum geht es? Und deswegen auch lasse ich dieses Kapitel 5, wo es heute drum geht, ja auch nicht aus. Ihr werdet gleich, ich lese den gleich vor, und das ist ein sehr interessantes Kapitel, werdet ihr schon merken, warum ich hier so eine Vorrede hier mache. Nein, wir müssen diese ganze Geschichte erkennen. Nur wenn ich das Große erkenne, ich habe das schon oft gesagt, dann kann ich auch ins Kleine gehen. Und wenn ich das Große nicht sehe, dann ist es blöd und ich komme schnell auf Abwege, wenn ich dann immer in dem Kleinen rumwurschtle und krame. Ja. Unerhörte Geschichte. Ach, ich muss mal gucken, was ich erzähle hier einfach und gucke gar nicht, was ich vorbereitet habe. Unerhörte Geschichte. Also es gibt in Kapitel 4 auch tolle Dinge. Also es gibt Leute, die... Es werden Städte gebaut und gibt dann Schmiede und Ackerbau wird getrieben und da gibt es Künstler, also Musiker und alles, also tolle Dinge. Aber letztendlich immer wieder diese Linie des von Gott weg, des sich an die Stelle Gottes setzen und die Linie, dass man eben doch nicht mit Gott lebt. Ja, Geschlossen hatte ich letztes Mal mit dem Gedanken, dass in dieser Welt, wie auch die heutige Welt, die auch ja so ganz ähnlich ist. Wir sehen das jetzt in den Kriegen, die sind. Wir sehen das in vielen politischen Entscheidungen. Wir sehen das in kulturellen und gesellschaftlichen Bewegungen. Das ist eigentlich mit Gott wenig zu tun hat, oftmals. Und eigentlich oft genau ins Gegenteil weitergeht. Und das ist sehr schade. Und da hatte ich geschlossen mit diesem adventlichen Gedanken. Advent heißt ja so viel wie die Ankunft oder der Wunsch, dass Jesus wiederkommt. Ja? Jesus kommt. Ja? Das ist die Ankunft, die Erwartung auf die Ankunft. Herr, komm bald in dieser schrecklichen Welt, in der ich auch leide. Warum? Weil sie so gar nicht so ist, wie sie gut ist und wie sie mir gut tut in allem. So hatte ich ja geschlossen. So, und heute nun geht es um ein ganz spannendes Kapitel. Ich hoffe, ihr seid alle ausgeschlafen. Volker schüttelt sich. Ja, schüttel dich nochmal. Martina, kneif ihn mal so, wenn er einschläft. Seid gut ausgeschlafen, könnt gut zuhören. Noch eine kleine Vorbemerkung. Ich hatte letztes Mal ja zwei Verse weggelassen. Die lasse ich heute auch weg. Das sind die letzten Verse aus Kapitel 4. Könnt ihr auch zu Hause lesen. Die gehören eigentlich dazu, aber ich lasse weg. Weil man braucht sie nicht unbedingt. So, jetzt Kapitel 5 lese ich komplett. Dies ist das Buch von Adams Geschlecht. Als Gott den Menschen schuf, machte er ihn zum Bilde Gottes und schuf sie als Mann und Frau und segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch zur Zeit, da sie geschaffen wurden. Und Adam war 130 Jahre alt und zeugte einen Sohn. Ihm gab er nach seinem Bilde und nannte ihn Seth. So. Und lebte danach 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Das sein ganzes Alter ward 930 Jahre und er starb. Seth war 105 Jahre alt und zeugte Enosch und lebte danach 807 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Dass sein ganzes Alter ward 912 Jahre und er starb. Enosch war 90 Jahre alt und zeugte Kenan und er lebte danach 815 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Dass sein ganzes Alter ward 905 Jahre und er starb. Kenan war 70 Jahre alt und er zeugte Mehalalel und er lebte danach 840 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter war 910 Jahre und er starb. Mahalalel war 65 Jahre alt und zeugte Jered und er lebte danach 830 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward 895 Jahre und er starb. Und Jered ward 162 Jahre alt und zeugte Henoch und lebte danach 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Dass sein ganzes Alter ward 962 Jahre und er starb. Henoch war 65 Jahre alt und zeugte Methuschala. Und Henoch wandelte mit Gott, und nachdem er Methuschalach gezeugt hatte, lebte er 300 Jahre und erzeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott und ward nicht mehr gesehen, denn Gott hatte ihn entrückt. Methuschalach war 187 Jahre alt und zeugte Lamech. Und er lebte danach 782 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward 969 Jahre. Und er starb. Lamech ward 182 Jahre alt und zeugte einen Sohn und nannte ihn Noah. Und er sprach, Der wird uns trösten in unserer Arbeit und der Mühsal unserer Hände auf dem Acker, den der Herr verflucht hat. Danach lebte er 595 Jahre und erzeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward 777 Jahre. Da starb. Noah war 500 Jahre alt und zeugte Sem, Ham und Japhet. Soweit ein spannendes Kapitel, wie ich finde. Meistens, also wer öfters mal in der Bibel liest, der kommt schon mal an solche Stellen dran. Oder der und der hatte denn den, und das sind die Kinder und das sind die Kinder und das sind die und die und alle möglichen Namen und Namen, die man nicht lesen kann richtig, wo man fünfmal hingucken muss und sich das vielleicht dreimal falsch vorsagt, wenn man sich das vorliest und dann nochmal guckt und weil das so merkwürdige Namen sind und ja, doch, komm. Weiter. Hat eh nichts zu sagen, ne? Das ist aber falsch. Das ist falsch. Also, übrigens tauchen so solche, man nennt das Geschlechtsregister, tauchen auch in der Weihnachtsgeschichte auf. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. In der Weihnachtsgeschichte geht es nämlich auch ganz am Anfang, ja, wo kommt Jesus überhaupt her? Und das geht bis auf Adam zurück dann. Ganz viele Generationen, das mal. Geht es zurück und da passieren dann oder kommen ganz verschiedene und interessante und wirklich sehr interessante Namen drin vor. Und wenn man kann das einfach so weglesen, man kann aber auch denken, wer war das denn eigentlich? Mal guck mal, manche Bibeln, hier zum Beispiel bei meiner hier, das ist ein Elberfelder, da sind so schöne Parallelstellen dran, da kann man das recht schnell finden, wo dieser Name schon mal auftaucht. Da kann man das nachlesen und das ist wirklich sehr interessant. Ich dachte das jetzt, weil ja Advents-Weihnachtszeit ist. Vielleicht lest ihr euch mal das Geschlechtsregister von Jesus durch und guckt mal, was für Namen da alles so auftauchen. Und überlegt mal, wie kommt das, dass der Name, das war doch gar nicht so ein toller, um der da drinnen steht. Okay. Also, spannende Geschichte. Man kann darüber weglesen. Man kann drüber wegblättern, aber die meisten blättern ja nicht drüber weg. Die denken erstmal, was ist das so komisch? Da werden die Menschen so komisch alt. Der eine wird 777, der andere 969, das ist der Älteste, der Methusalem da oder Methuselah, je nachdem, wie man das da jetzt übersetzt oder versucht ins Deutsche zu übertragen. Alle so alt geworden. Wenn ich so gucke, also bei uns in Schönbach, die älteste Person ist ja die Mutter vom Norbert, glaube ich, ne, ist richtig, mit 99. Da kommt man noch, also Uli ist ja auch da hier, Entschuldigung, eure Mutter, aber da haben die Leute noch zum Teil gar nicht angefangen, Kinder zu kriegen. Der eine mit 170, der andere mit 160. Was ist das denn so komisch? Da kann man sagen, okay, das ist eh Märchen. Das gibt's nicht. Man kann sagen, nee, die haben anders gerechnet. Die haben die Jahre anders gerechnet. Also, und dann muss ich dann sagen, also, wie sollen das anders gerechnet haben? Und ich habe mir das zu Hause wirklich mal überlegt. Wie könnte das so sein, dass man das zu Hause, dass man das anders rechnet, die Jahre, dass man dann so auf unsere Lebenserwartung kommt, aber das passt alles nicht. Da gibt es Leute, die haben mit 65 Kinder gekriegt, wurden aber 900 Jahre alt. Passt irgendwie nicht. Wenn man das aufs Heutige, auf unser Leben, dann würden die mit 5, 6 Jahren schon Kinder kriegen. Das kann nicht sein. Also entweder ist das ein Märchen oder ist es wahr. Und ich persönlich glaube, es ist wahr, ja. Ist auch noch gar nicht so lange nach der Erschaffung der Welt, wo alles sehr gut war. Es war sehr gut. Und warum sollten die Menschen dann früher sterben? Krankheiten gab es doch noch nicht so in dem Maße. Und so kann man sich das gut erklären. Und ich persönlich glaube, das ist auch so. Interessant ist, wenn man die Geschichte insgesamt weiterliest, dass es dann sukzessive, langsam aber sicher weniger wurde. Bis es dann bei Mose auf 120 Jahre Maximum war. Und schon mal geguckt, wie alt sind sie eigentlich, der älteste Mensch auf der Welt? Und das war 100, 118, 120, 122, sowas in der Ecke. War das tatsächlich? Ja, das ist beschränkt. Seitdem ist es langsam runtergegangen. Da wurden sie nur noch 300 Jahre, nur noch 100, 200 Jahre, nur noch 170, und dann nur noch 120, der Mose, und dann nachher nur noch 80, 90 Jahre, 70 Jahre. Das ist, hat sich dann so runterentwickelt. Ich glaube, es ist einfach so. Und ich nehme das mal so an. Und ich habe auch keinen Grund, das nicht anzunehmen. Was fällt noch so auf? 10 Generationen von Adam bis Noah. Also ich will jetzt keine Zahlensymbolik hier machen, aber es ist interessant. 10 ist eine biblische Zahl. 10 Gebote zum Beispiel und so. Ne? Der dritte wird näher erwähnt, das ist der Enosch. Und der siebte, das ist auch eine biblische Zahl, wird auch näher erwähnt. Und der zehnte wird näher erwähnt, der Noah. Der siebte ist der Henoch. Ansonsten nehmen wir das gleiche Muster. Also, so und so alt, hat er den ersten Sohn bekommen. Danach lebte er noch so und so viele Jahre und dann heißt es immer, noch viele andere Kinder sind gekommen, Söhne und Töchter, das Gesamtalter, und er stirbt. Und dann der Nächste, das geht dann wieder weiter, war dem ältesten Sohn, der lebte dann, bis er das erste Kind kriegte. Da wurde er so alt, hat noch so und so viele Kinder gezeugt und so alt geworden insgesamt und gestorben. Und immer das Gleiche. Und einer durchbricht das Ganze. Einer durchbricht diesen, und er starb. Irgendwo hatte ich es mal gehört, dass ich hätte mal so eine kleine Pause gemacht, und dann hat irgendjemand gesagt, und er starb, als ich es vorgelesen habe. Das ist auch richtig. Ich habe die extra gemacht, die Pause. Einer durchbricht dieses Sterben. Einer, und das ist so eine komische Geschichte, es ist einer von zwei Menschen in alttestamentlicher Zeit, der den Tod nicht gesehen hat. Das ist, heißt es von ihm, er ist hinweggenommen. Gott hat ihn zu sich genommen. Später heißt es dann nochmal von einem Propheten, das ist der größte Prophet im Alten Testament, das ist der Elia, der ist dann auch weggenommen worden. Der musste auch den Tod nicht sehen. Schauen wir uns diesen Henoch mal genauer an. Ich lese den Verse nochmal. Henoch war 65 Jahre alt und zeugte Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott. Und nachdem er Methuselah gezeugt hatte, lebte er 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Dass sein ganzes Alter ward 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott und ward nicht mehr gesehen, denn Gott hatte ihn entrückt. Ich habe jetzt die Luther-Übersetzung, ich habe das mir ja ausgedruckt hier, die Luther-Übersetzung genommen, und da heißt ein komisches Wort, er wandelte mit Gott. Ein komisches Wort. Wandeln, was ist wandeln? Moderner Übersetzung, er ging mit Gott, nochmal moderneren Übersetzungen. Er ging mit Gott oder er wandelte mit Gott. Diesen Ausdruck gibt es nur bei zwei Menschen in der Bibel. Bei Henoch und bei Noah. Alle anderen wandeln und gehen vor Gott her, nach Gott nach, folgen ihm nach, aber nicht mit ihm. Das ist interessant. Was ist dieses Wandeln mit Gott? Ein langsames Gehen? Ein Zusammensein, ein Zeit miteinander verbringen, Wandeln mit Gott ist ein Lebensstil. Es ist also nicht nur eine Stunde in der Woche in Gottesdienst gehen. Wandeln mit Gott ist ein etwas Permanentes, ein ständig mit Gott in Berührung seiendes. Ein Lebensstil. Also Lebensstile gibt es ja sehr unterschiedlich. Du kannst sehr unterschiedlichen Lebensstil haben. Du kannst Lebensstil wäre zum Beispiel ein Lebensmotto, ich möchte möglichst viel sehen und überall dabei sein. egal was sonst, das kann viel Geld kosten, ist alles egal, es kann Zeit kosten, ist mir alles egal, Hauptsache ich habe viel gesehen in meinem Leben. Das ist ein Lebensstil. Möglichst viele Länder bereisen, möglichst viele Dinge gesehen haben, das ist ein Lebensstil. Ich sage nicht, ob der gut oder schlecht ist, steht mir gar nicht zu. Ich will nur überlegen, was könnte so Lebensstile so sein. Oder andere Menschen haben so den Lebensstil, wollen einen möglichst positiven, wo man so sagt, so guten ökologischen Fußabdruck haben. Ja, also dann möglichst nur Fahrrad fahren oder nur laufen, noch besser. Dann ist es noch natürlicher und braucht man auch keine Fahrräder produzieren und keine CO2 ist dadurch in die Luft pusten. Isst möglichst nur das eigene Gemüse und sowas. Das ist auch ein Lebensstil, den man haben kann. Ich sage auch wieder da nicht, ist der gut oder schlecht, das ist ein Lebensstil, einfach, den Menschen haben können. Oder andere wollen einfach Luxus pur genießen oder wollen Karriere machen, um Luxus zu haben. Auch das ist ein Lebensstil. Oder andere sagen, oh, mein Leben soll ein Leben für andere sein. Ich will mich ganz besonders um andere Menschen kümmern. Auch ein Lebensstil. Können wunderbar von sich selber wegsehen. So Diakonissen machen das ganz gerne. So. Auch ein Lebensstil. Positiv, negativ, wie auch immer. Lebensstile. Henoch wandelte mit Gott. Er lebte mit Gott. Er ging mit Gott, er hat einen Lebensstil mit Gott gehabt. Sein anderer Lebensstil als die ich gerade so vorgestellt habe hier. Henoch lebte einen Lebensstil nach dem Willen Gottes. Und offensichtlich war er da so ziemlich alleine damit. Es gab nicht viele. Im Kapitel 6, ganz am Anfang, heißt es dann, Gott guckte auf die Erde, also ich sage es mal mit meinen Worten, schaute sich das an und sah, alles nur böse Menschen, der eine schlägt den anderen tot und die belügen sich und bekriegen sich und keiner glaubt an Gott und es ist, Henoch sticht heraus. Warum sage ich das? Ich finde, dass man kann, auch wenn man alleine an Gott glaubt, man kann mit Gott leben. Das ist das Erste. Ich habe zwei Dinge. Es ist nicht nötig, dass alle anderen Menschen um mich herum an Gott glauben. Das ist nicht nötig. Es geht um dich und den Einzelnen. Man kann, so wie Henoch das gekonnt hat, an Gott zu glauben. Auch wenn um ihn herum alles, der eine schlägt den anderen tot und so war. Und jeder hat an sich gedacht. Man kann an Gott glauben. Und ich finde das unwahrscheinlich ermutigend, dieses Beispiel von diesem Henoch, dass man das machen kann. Seit dem berühmten Sündenfall lebten die Menschen ja mehrheitlich so in der Entfremdung von Gott. Einer, der mit Gott lebte, in einer gottlosen Umwelt, Gesellschaft, Kultur, das ist für mich erstaunlich. Es ist möglich, das zu machen und das macht mir wirklich sehr viel Mut. Es ist nicht nur für Menschen, die, also für Christen in der Verfolgung in anderen Ländern, auch für uns manchmal. Ich denke da an viele junge Leute, die dann auch in Schule oder im Studium oder wo auch immer ziemlich alleine sind mit ihrem Glauben, warum auch immer, weil sie es vielleicht nicht hinkriegen, in Gemeinde zu gehen oder dann einfach zu sagen, guck dir den Henoch an. Er hat es auch geschafft. Er hat auch mit Gott gelebt. Mit Gott gewandelt, heißt es nach der Luther-Übersetzung. Er wandelte mit Gott in dieser gottlosen Zeit, in dieser Gottlosen, man muss nicht immer alles mitmachen. Sehr ermutigend für mich. Was heißt das, mit Gott zu wandeln, mit Gott zu leben? Psalm 16, Vers 8 habe ich mal rausgesucht. Da heißt es, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Er steht mir zur Rechten, so wanke ich nicht. Gottes Gegenwart immer von jeden Tag und zu jedem, jeder Gelegenheit, jeder Tageszeit auch vor Augen zu haben. Zu wissen, er ist da. Zu wissen, auf der Arbeit, da klingt was nicht. Ja? Irgendeiner kommt mir schräg von der Seite ganz mies oder ein Nachbar ist mal wieder blöd. Oder und trotzdem zu wissen, ich lebe in der Gegenwart und ich sehe, Gott ist da. Ich wandle mit Gott. Das heißt das. Ne? Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Ich weiß, er ist da. Das kann man sich immer wieder ganz bewusst machen. Aber das ist ein Lebensstil natürlich. Es gibt die unterschiedliche Lebensstile. Ich weiß nicht, welchen Lebensstil du lebst, leben möchtest. Ja, möglichst viel erleben, möglichst Karriere machen oder möglichst mit Gott wandeln. Ich finde das ein toller Ausdruck, mit Gott wandeln. Wie ist dein Lebensstil? Gottes Gegenwart vor Augen zu haben. Das ist der Glaube. Das ist Beziehung zu Gott zu haben. Mit Gott wandeln. Wie könnte das so im Alltag so sein? Zum Beispiel, dass man sich mal bewusst mit Gott wandelt, vielleicht im Spaziergang mit Gott macht. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Spaziergang mit Gott gemacht hast. Manche machen das. Das ist eine gute Sache. Einfach mal loszugehen, das Handy zu Hause zu lassen zum Beispiel oder auf Flugmodus stellen, kriegst nichts mit, am besten zu Hause lassen. Dann einfach losgehen, ganz gemütlich, nicht wandern, nicht irgendein großes Ziel vor Augen haben. Ich muss 5000 Schritte machen oder 20.000 oder was weiß ich. Das ist kein Wandern mit Gott, das meine ich damit nicht. Also ich meine nicht Sport treiben. Das wäre auch so ein Lebensstil, möglichst viel Sport treiben, möglichst hier gesund bleiben und möglichst dadurch... fit bis ins hohe Alter zu sein. Das ist ein Lebensstil. Aber das meine ich damit nicht. Mit Gott wandeln heißt einfach, Gott Spaziergang machen. Man geht einfach los und steckt die Hände in die Hosentasche, damit man nicht so schnell geht. Man geht ganz langsam und setzt sich vielleicht irgendwo mal hin, auf eine Bank oder auf einen Stein, auf einen Baumstumpf oder wo auch immer. Und redet mit Gott. Hat vielleicht ein Neues Testament dabei, vielleicht das mal auf, liest mal ein paar Verse, betet, denkt darüber nach, betet mal für jemanden, geht mal weiter, hört einfach, ob Gott einem was sagen möchte, ob Gott in das Gewissen reden möchte vielleicht. Das braucht Zeit. Aber das wäre so eine Sache, wie man mit Gott wandeln kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Wandeln, gehen, gemütlich gehen. Es braucht Zeit, wie überhaupt der Glaube Zeit braucht. Also nehme ich mir die Zeit, lasse ich es sein. Meine Mann ist so, komm, Wort, was, ich habe keine Zeit. Ja, dann... Keine Zeit hast, für was machst du denn alles? Ja, muss hier was reparieren und da muss ich noch für jemanden was besorgen und dann will ich das noch erledigen und da muss noch geputzt werden und da muss ich auf den noch gucken und da muss ich da noch ein paar Bäume schneiden und dies und das und jeden, man hat keine Zeit. Und wenn ich mit Gott wandeln ist ein was Langsames, ne? Also entschleunigt, also aus unserer Schnelligkeit rausgenommen, mal so im Neudeutschen oder so in unserem Sprachkreis. So. Das braucht Zeit. Nehmen wir uns die Zeit. Nimm dir die Zeit. Es macht nichts, wenn der Abwasch noch nicht gemacht ist. Es ist nicht so schlimm. Es ist schlimmer, wenn du vielleicht Gott aus den Augen verlierst an dem Tag. Und das ist schlimmer. Wenn der Abwasch nicht 100% ist oder wenn die Hecke noch nicht geschnitten ist. Oh, komm, kann man auch morgen noch schneiden. Aber nimm dir die Zeit. Ne? Weil es gibt immer was zu tun. Immer. Immer. Man muss sich die Zeit nehmen. Und das ist ganz gut, so eine feste Zeit zu haben. Für manche ist das eine Hilfe, andere engt es ein. Aber wenn es für dich eine Hilfe sein kann, dann nimm dir die feste Zeit. Wie man sagt, sowas, man nennt sowas auch stille Zeit. Oder manche nennen sowas stille Zeit haben. Oder Zeit mit Gott zu haben, Zeit mit Gott zu verbringen. Eine Stunde am Tag oder eine halbe Stunde. Oder drei Stunden oder wie auch immer. Ne? Das ist ja sehr individuell, was man investieren kann und möchte und was man auch braucht. Lebensstil. Ich vergleiche sowas gerne auch mit einer Ehe, in einer Beziehung, Mann und Frau, ein Ehepartner. Wenn ich jetzt sage, man wandelt mit Gott, dann ist das so wie eine Art Ehe. Dann heißt es nicht, dass Ehepartner ständig zusammenhocken. Das ist eine komische Ehe. Das ist nicht gesund, wenn die nur immer alles zusammen machen. Nee, das ist nicht gesund. Die glucken nicht zusammen, aber die haben ihre Zeiten zusammen. Die einen brauchen einen Tag, der speziell dafür ist, andere einen Abend. Das ist sehr unterschiedlich. Aber man muss Zeit investieren. Man muss füreinander da sein. Man hat Zeiten, man hat Rituale, man steht auch füreinander ein. Man redet miteinander in der Ehe. Man hört auf den anderen, was er sagt. Man hört auch darauf, was er nicht sagt oder sie nicht sagt. Man macht sich seine Gedanken. Aus den Gedanken sollen natürlich Taten folgen, klar. Henoch, ein Vorbild für uns Christen heute. Übrigens kommt der Henoch nochmal an zwei Stellen im Neuen Testament vor. Henoch gibt es übrigens öfters in der Bibel. Da wollte ich gar nicht gesagt. Es gibt mehrere Henochs in der Bibel. Das ist nicht immer der gleiche mit gemeint. Es gibt auch mehrere Lamechs. Habt ihr das gemerkt, als ich das vorgelesen habe? War auch ein Lamech dabei. Aber nicht der Lamech aus dem Kapitel 4. Das ist so wie bei uns in der Gemeinde, gibt es ja auch verschiedene Leute, die den gleichen Namen haben. Also ich kenne auch mehrere Peters zum Beispiel. Also nicht bei uns in der Gemeinde, aber es ist halt so. Die gibt es in der Bibel natürlich, haben auch nicht alle immer neue Namen sich ausgedacht. Also das hat man einfach gedacht, ach, Lamech hört sich gut an. Nennen wir mal das Kind Lamech. Oder Ingo. Oh, cooler Name, Ingo. Nimm das Kind Ingo oder wie auch immer, Christine oder so. Ne? Die hier vorne zu sitzen. Ja, das ist doch ein schöner Name, den kann man auch nehmen. Ne? So gibt es in der Bibel natürlich auch. Das macht es manchmal nicht so ganz einfach zu erkennen. Okay, das nur so nebenher. Also Henoch ist ein Vorbild für uns Christen heute. Henoch ist einer von zwei Menschen, die vor Jesus entrückt wurden. Das ist jetzt der Advent. Advent, die Zeit des Wartens auf die Ankunft unseres Herrn. Ich habe es ja schon mal gesagt, auf das Warten auf das erste Kommen Jesu, als er gekommen ist, was wir mit Weihnachten feiern, in der Krippe, in Bethlehem, zur Welt gekommen, damals vor 2000 Jahren etwa. Das ist das erste Kommen. Sich daran zu erinnern, und das in einem Ritual, wie wir es Weihnachten feiern, immer wieder neu sich zu erinnern, wie wir Abendmahl auch immer wieder uns wieder vergegenwärtigen. Das ist gut und wichtig. Das ist, finde ich, auch gut und wichtig, sich Weihnachten nicht nur an Geschenke, sondern auch ganz bewusst zu denken, ja, Jesus ist gekommen. Advent heißt warten auf die Ankunft des Herrn. Aber auch auf die zweite Ankunft. Es gibt eine zweite Ankunft. Wir Christen warten, dass Jesus wiederkommt. Ich habe es ja schon mal gesagt. Letztes Mal, glaube ich, im Glaubensbekenntnis heißt es ja schon, dass er wiederkommt. Wiederkommen wird. Und Und er kommt wieder und wird sie uns zu sich holen. Alle die, die an ihn geglaubt haben. Alle die, die mit ihm gewandelt sind, die mit ihm gelebt haben. Die wird er zu sich holen. Und deswegen, es ist was Schönes, wenn man das weiß, ich werde einmal von ihm angenommen sein. Ich werde einmal zu ihm hingehen. Und das ist dieses Tröstliche, das ist dieses Adventliche beim Henoch. Er ist schon ein Vorbild dafür. Gott kann und Gott wird. Ja, er hat es gemacht, er hat es ein paar Mal gemacht und er wird es in Zukunft tun. Und darauf warten wir. Und so möchte ich zum Abschluss einen Vers aus, oder zwei Verse aus dem Neuen Testament lesen, wo das beschrieben wird. Und dann will ich noch gemeinsam oder für uns und mit uns beten. Ich lese uns vor aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, Vers 16 und 17. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft, und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Und jetzt kommt noch ein Vers. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Das möchte ich euch mitgeben. Ermuntert euch heute. Advent, Jesus wird wiederkommen. Ermuntert euch. Jesus kommt wieder und holt uns irgendwann zu sich. Vielleicht müssen wir erst sterben. Das sind die Entschlafenen in Christus. Aber vielleicht werden wir es auch jetzt schon erleben. Vielleicht morgen, vielleicht heute, vielleicht in 5 Jahren. Wir wissen das alles nicht. Zeit und Stunde kennt nur der Vater im Himmel. Aber ermuntert einander. Diese Welt ist nicht das Letzte. Und diese Welt ist nicht die Heimat von uns Christen. Die Heimat von uns ist bei unserem Herrn. Ich bete noch. Lieber Jesus Christus, hab ganz herzlichen Dank, dass du den Weg für uns frei gemacht hast zum himmlischen Vater und dass wir durch dich die Hoffnung haben, einmal bei dir zu sein, dir entgegenzugehen, wenn du wiederkommst. Hab herzlichen Dank dafür, dass du uns eine Wohnung bereitest und dass du es nur gut meinst mit uns und dass es gut wird. Und lieber Herr, hilf du uns bitte, dass wir in unserem Alltag, in all den Problemen, die wir haben, dass wir das nicht aus den Augen verlieren, dass diese Welt und unser Leben hier auf dieser Welt, dass die Dinge, die wir erleben, nicht das Ende ist und nicht ein Ausrufezeichen, sondern nur ein Komma und dass danach was anderes kommt, dass du kommst und dass wir eine großartige und tolle Zukunft haben. Und ich bitte dich, Herr, senk du das bitte ganz tief in jedes einzelne Herz von uns rein. Und ich bitte dich für all die, die noch Schwierigkeiten haben mit dir oder an dich zu glauben, dass sie den Schritt zu dir wagen, um mit dir zu leben. Ich bitte dich für die, die an dich glauben, aber Schwierigkeiten haben, mit dir zu wandeln, mit dir, vor dir zu gehen und dir nachzufolgen. Herr, stärke du jeden Einzelnen da und hilf du ihm. Du kennst uns, du weißt, dass wir versuchlich sind und dass wir immer wieder auch uns ablenken lassen. So sei du uns bitte gnädig und erbarme du dich. Wir wollen dir nachfolgen. Du bist unser Herr, unser Geliebter. Du bist unser Ein und Alles. Wir wollen dir die Ehre geben und freuen uns auf dich. Amen.